Wir investieren viel Geld in die laufende Instandhaltung und Verbesserung der baulichen Zustände unserer Häuser. All das tun wir gerade, weil wir davon überzeugt sind, dass hier eben langfristige Investitionen in das Portfolio und die Plattform sich lohnen. Ja, wenn man irgendwie jetzt Befürchtungen haben müsste, dass man kurzfristig enteignet wird, sind sicherlich die Stakeholder und alle, die Entscheidungen treffen über Investitionen, denken dann vielleicht anders darüber. Also ich muss zunächst mal sagen, dass das Ostforum ist für mich so eines der Projekte, an denen ich so in meinem ganzen Immobilienleben besonders viel Freude habe. Durch dieses Zusammenspiel, Leben, Arbeiten, Restaurants, Cafés, glaube ich, leisten wir auch einen ganz guten Beitrag für die Stadtentwicklung an dieser Stelle.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Die Investoren haben auf Hold geschaltet. Das ist auch in den Augen von Dr. Karl Reinitzhuber nicht verwunderlich, wenn man auf die aktuellen geopolitischen Umgebungsvariablen schaut. Trotzdem konnte der CEO der Adler Group in diesem und im vergangenen Jahr bereits mehrere Projekte verkaufen. Ein paar, wie der Steglitzer Kreisel, warten noch auf Käufe. Karl Reinitzhuber erklärt die Logik hinter den Verkäufen und spricht über sein Lieblingsprojekt. Das Ostforum in Leipzig. Ein Quartier mit Büro, Wohnen und Einzelhandel, Blick ins Grüne, ikonischer Fassade, fußläufig zur Innenstadt. Liebling hin oder her, auch das Ostforum steht auf der Verkaufsliste. Karl Reinitzhuber erklärt die Strategie der Portfoliobereinigung, spricht über Leerstand, Mieten und Investitionen in den Bestand sowie über die Vergesellschaftungsdebatte in Berlin. Der Ausblick auf das Jahr 2026 klingt mit Karl Reinitzhuber so. Wenn das Geschehen bei Adler nicht als besonders spektakulär, sondern vorhersehbar und sogar ein bisschen langweilig empfunden wird, dann haben wir genau das erreicht, was wir wollen. In diesem Sinne, wenig Langeweile und viele Erkenntnisse mit Karl Reinitzhuber. Bevor es in das Gespräch geht. Dieser Podcast wird präsentiert von der Junike-Gruppe. Julius und Jobs Junike investieren in Hallen. Konkret bedeutet das Logistik- und Unternehmensimmobilien in wachstumsstarken Regionen. Von Hamburg bis Leipzig und von Berlin bis Kassel. Was wichtig ist, ein starker Substanzwert. Klare Value-Add-Potenziale und Nutzungsmöglichkeiten, die sich kurz- bis mittelfristig rechnen und eine professionelle Mieterstruktur. Erbpacht und Teileigentum funktionieren nicht, weil das Unternehmen sein Bestandsportfolio vergrößern möchte. Sie haben eine passende Immobilie oder ein Grundstück? Dann freuen sich Julius und Jobs Junike über ein Angebot. Gern per LinkedIn, auch über mich oder über die Homepage junike-gruppe.com. Alle Fakten dazu auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß. Immobilieros Podcast über den Dächern von Berlin in der 20. Etage. Ich mit Höhenangst, aber freue mich ganz besonders. Mir gegenüber sitzt Dr. Karl Reinitzhuber, CEO der Adler Group. Hallo.
Hallo Frau Wagner.
Freue mich sehr, dass es klappt. Ich glaube, wir haben gerade sehr, sehr viel zu bereden. Ich würde mal mit dem großen Ganzen anfangen und dann kommen wir zu den kleinen Dingen, wie der Adler Group. Also, Immobilienbranche lebt gerade Krise. Sie leben Krise, ich lebe Krise, wir leben zusammen in der Branche Krise. Ist es zu sehr Kummerkasten? Ist es zu sehr Mimimi? Ist der Elan noch nicht da? Ist der Aufbruch, der vorhergesagt wird, zu zeitig? Wie schätzen Sie denn so die aktuelle Lage ein?
Also wenn wir vor 4 Wochen hier zusammengesessen hätten, da wäre mein Ausblick noch positiver gewesen. Übers letzte Jahr hinweg hat sich ja in der Immobilienwelt auch einiges verbessert. Alles hat sich stabilisiert. Gerade beim Wohnen haben wir große Nachfrage, vor allem von der privaten Seite. Die Zinsen haben sich ein bisschen verbessert. Die internationale Investoren Nachfrage oder sagen wir mal zumindest das Interesse ist angewachsen. Also insoweit war bis vor ein paar Wochen alles gar nicht auf so einem schlechten Weg. Im Moment müssen wir sagen, durch den Iran-Krieg und die gestiegenen Zinsen wissen wir nicht so richtig, woran wir sind und wo die Reise wirklich hingeht. Im Moment, glaube ich, warten alle ab und sehen mal, wie und ob sich die Dinge wieder beruhigen.
Also der Ordnung halber, wir nehmen den Podcast Mitte April auf, da wir jetzt irgendwie jeden Tag damit rechnen müssen, dass alles anders ist, nur zur zeitlichen
Einordnung wollte ich das nochmal gesagt haben. Hat denn die Immobilienbranche die Geopolitik zu lange ignoriert? Also das ist ja jetzt sozusagen, der Iran-Krieg ist jetzt nicht der erste, den wir haben. Es gab ja vor ein paar Jahren eine Expo, wo ich so gedacht habe, krass, das Thema spielt überhaupt keine Rolle. Ist es jetzt so richtig angekommen oder ist es jetzt wieder so eine Pseudobeschäftigung damit?
Naja, ich glaube, es ist nicht in allererster Linie die Geopolitik selbst, sondern das, was es wirklich für Immobilien, Transaktionen und Entscheidungen zu bauen oder zu verkaufen oder Projekte zu beginnen bedeutet. Und da sind die Zinsen natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Aber natürlich auch das Vertrauen darauf, dass eine gewisse Stabilität und Berechenbarkeit herrscht. Und ja, wenn man nicht so genau weiß, wo die Reise hingeht, dann ist es schwer, langfristige Entscheidungen zu treffen.
Das heißt, ausländische Investoren halten sich auch zurück?
Naja, also ich glaube, ja, die ausländischen Investoren, wo wir gesehen haben, dass über die letzten Monate dann doch wieder durchaus Interesse für den deutschen Markt da war, Die haben jetzt alles mal auf Hold geschaltet, aber ich glaube, das gilt nicht nur für die ausländischen, genauso für die inländischen Investoren, denn wenn ich nicht weiß, ob ich jetzt in 4 Wochen Zinsen habe bei einer Finanzierung, die 30 Basispunkte niedriger oder höher sind, dann warte ich erst mal ab.
Ja, und das führt ja dann zu einem Stillstand. Und nun?
Naja, also wir sind Teil sozusagen des globalen Geschehens. Insofern ist Ihre Frage ja richtig. Haben wir das zu sehr ignoriert? Ja, im Moment steht das im Vordergrund und wir können eigentlich nicht viel anderes tun, als es, glaube ich, die meisten Menschen in Deutschland und Europa und der ganzen Welt tun, nämlich die Daumen drücken, dass die Konflikte im Nahen Osten und idealerweise auch in der Ukraine irgendwie bald ein Ende finden und die Menschen sich wieder auf ihr tägliches Leben und Wirtschaften konzentrieren können.
Ja, da schauen wir mal, ob das funktionieren wird. Lassen Sie uns jetzt aber mal auf den Wohninvestmentmarkt gucken, denn deshalb bin ich ja hier vor allen Dingen, Adler Group bekannt, Wohnen. Wir haben jetzt gerade die Quartalszahlen gesehen für das erste Quartal 2026. Da gab es wieder mehr Transaktionen als im letzten Jahr. Auffällig vor allem dabei ist diese gestiegene Marktbreite. 390 registrierte Abschlüsse ist die höchste Transaktionszahl seit 2022. Wie heiß ist denn der Wohninvestmentmarkt, abgesehen jetzt mal von der Geopolitik?
Mhm. Ja, also heiß würde ich jetzt nicht wirklich sagen. Genau, also ich glaube, wir müssen also ein bisschen differenzieren zwischen Bestandswohnungen und Neubau und Bauprojekten. Und ich glaube, ich habe auf beiden Feldern einen ganz guten Einblick, weil wir als Adler ja mit 17.500 Wohnungen in Berlin im Bestandswohnungsmarkt aktiv sind, auf der anderen Seite aber eben auch eine ganze Reihe von Projektentwicklungen weniger selbst realisieren, sondern an Projektentwickler verkaufen. Zunächst mal vielleicht zum Markt der Projektentwicklungen. Wir haben als Adler im letzten Jahr also sehr erfolgreich 8 Projektentwicklungen, große Projektentwicklungen in den Metropolen Deutschlands verkauft und alle Projekte sind von Entwicklern erworben worden, die diese zügig selbst realisieren wollen. Ja, das zeigt also, es gibt wieder ein Zutrauen dazu, dass Projekte erfolgreich realisierbar sind, dass es sich lohnt, Baurecht zu schaffen. Ich glaube, die Rahmenbedingungen, die die Städte setzen, haben sich etwas verbessert. Also der Bauturbo ist zwar vielleicht noch nicht in der Breite angekommen, aber den gibt's zumindest und das ist ein gutes Signal. Und überall dort, wo wir mit Städten kooperieren mussten, und das ist fast überall, haben wir eigentlich fast immer nur Positives erlebt. Da ist große Wille und Unterstützung dafür, dass auch Neubau entsteht. Ich meine, man kann immer so an Details sicherlich noch mit der Performance der Städte unzufrieden sein, aber im großen Bild, glaube ich, ist das auf dem richtigen Weg. Unsere Käufer haben auch auf der Finanzierungsseite durchaus Unterstützung eben von den Banken gehabt. Die Baukosten, würde ich mal sagen, sind im letzten Jahr vielleicht noch leicht gestiegen, aber das war nicht so dass die entscheidende Sorge der Projektentwickler. Die größte Frage ist sicherlich dazu, wer kauft denn am Ende die Objekte? Und überall dort, wo es um private Käufer ging, also von eben Eigentumswohnungen, da war die Zuversicht sehr groß. Überall da, wo es um institutionelle Käufe ging, haben sich die Projektentwickler bemüht, schon sehr frühzeitig Investoren zu finden. Und das hat im Ganzen, Großen und Ganzen auch ganz gut geklappt. Und ich sag mal, insgesamt so ist mein Eindruck, dass die Investorennachfrage nach Neubau Produkten durchaus da ist. Die Herausforderung ist, die Kosten und die Erlösseite, die Kaufpreise für die Neubauprojekte und eben die Kosten bei der Erstellung in eine vernünftige Balance zu bringen. Und das gelingt nicht wirklich überall. Mhm. Noch drei Worte zu Bestand.
Ja, gerne auch fünf.
Genau. Ja, also da glaube ich, haben wir weniger Bewegung gesehen. Da sind sicherlich die Erwartungen von Bestandshaltern, die verkaufsbereit sind, noch nicht auf derselben Linie mit den Kaufpreiszielen der Investoren. Ja, und ich glaube, wir haben da also letztes Jahr relativ wenige Transaktionen gesehen. Ich glaube, es gibt also durchaus Interesse, aber die Transaktionen, die stattgefunden haben, waren nach meiner Beobachtung relativ stark davon geprägt, dass hier tatsächliche Opportunitäten auch im Markt verfügbar waren. Ja. Also insoweit hoffen wir mal, dass dann, nachdem die gegenwärtigen Fragezeichen zu den Zinsen mal verschwinden, und dass wir dann besseren Fit zwischen Käufer- und Verkaufererwartungen finden.
Mhm. Und mehr Schnäppchenmarkt perspektivisch? Also, weil wenn wir uns jetzt das Setting angucken, also wir haben gerade schon über die Geopolitik gesprochen, Sie haben auch gerade gesagt, die Baukosten werden nicht weiter runtergehen. Für Bestandshalter steht da hinten immer noch ESG und winkt freundlich mit irgendwelchen Dingen, die gemacht werden müssen. Glauben Sie, dass es nochmal so einen Schnäppchenmarkt geben wird? Weil so diese Fire Sales, die alle ja seit Jahren vorhergesagt haben, die haben wir ja eigentlich jetzt wenig gesehen. Sie haben gerade gesagt, es gibt Opportunitäten, aber jetzt im großen Stil haben wir es ja eigentlich nicht gesehen.
Ja, also ich glaube, die meisten Immobilienunternehmen und Bestandshalter haben jetzt über die letzten 5 Jahre sehr, sehr viel an ihren Finanzierungsstrukturen gearbeitet und eine gewisse Stabilität erreicht. Ich glaube, ein Schnäppchenmarkt ist eigentlich nicht, also im Interesse von niemandem. Ja, also, sondern das zeigt ja, dass der Markt eigentlich nicht funktioniert, dass einzelne Teilnehmer gezwungen sind, unter Wert zu verkaufen. Und also das wollen wir eigentlich nicht. Und das haben wir auch, glaube ich, zumindest im letzten Jahr auch nur sehr punktuell und bei sehr kleinen Transaktionen noch gesehen. Ja, also eine Hoffnung und Erwartung ist, dass sich eben die Rahmenbedingungen so entwickeln, dass wir eine gesunde Balance zwischen Angebots- und Nachfrageerwartungen finden.
Mhm. Sie haben jetzt schon die Verkäufe von Adler im letzten Jahr angesprochen. Also darunter war das Kaiserlei-Projekt in Offenbach, das ging an ABG. Sie korrigieren mich, wenn ich Unsinn erzähle. Das in Hamburg, das Holstenquartier, das ging an so ein Konsortium rund um Quantum, richtig? Coloneo 3 in Köln, Eurohaus in Frankfurt. In diesem Jahr haben Sie ein Büroprojekt verkauft. Also wir kommen dann noch zur Strategie von Adler. Aber das ist das einzige Bestandsgebäude in der Europa City, hat den, wie ich finde, sehr komischen Namen, Kronenversuchsspeicher. Büro ist ja nun gerade eine Asset-Klasse, wo alle so ein bisschen ächzen. Wenn Sie es verkauft haben, muss ja der Preis trotzdem gestimmt haben.
Ja, genau. Dieser Kornversuchsspeicher ist also auch kein typisches Bürogebäude. Ich sag mal, die viele Berliner, die auch ihren Weg mal in die Europa City in der Nähe des Hauptbahnhofs finden, erkennen dieses Gebäude dort am Kanal, glaube ich, sofort. Das ist ein historisches Backsteingebäude, das aber sozusagen mit hoher architektonischer Qualität, wo wir auch Preise gewonnen haben, in ein modernes Bürogebäude umgebaut wurde. Und das war, sagen wir mal, eben noch ein Objekt, das eigentlich nicht wirklich zu unserem Berliner Wohnungsbestandsportfolio passt und auch vom kleineren Volumen. Insofern ist das also nicht typisch für Büro in Berlin.
Okay, aber der Preis hat gestimmt.
Ja.
Auf Ihrer Verkaufsliste steht auch das Ostforum in Leipzig. War ich letzte Woche erst weithin sichtbar mit einer sehr auffälligen, weil sehr bunten, sehr schönen Fassade. Ich würde fast schon sagen, fast ikonische Fassade, weil sowas sieht man tatsächlich selten. Es gab letztes Jahr den größten Vermietungsdeal für das Projekt. Deloitte wird da einziehen. Was macht denn das Projekt aus Ihrer Sicht besonders? Erzählen Sie mal noch ein paar Details.
Ja, mit großer Begeisterung. Also ich muss zunächst mal sagen, dass das Ostforum ist für mich so eines der Projekte, an denen ich so in meinem ganzen Immobilienleben besonders viel Freude habe. Ja, also es gibt immer so bei meinen verschiedenen Stationen so ein, zwei Projekte, Immobilien, genau, die ich besonders gerne habe. Das war bei Unibail Rodamco das Überseequartier in Hamburg. Ja,
das ist
wo,
auch wirklich schön.
Genau, was zwar dann auch nach meiner Zeit durchaus mühevoll war, aber ich glaube, die Mühe hat sich dort gelohnt und das ist also ein fantastisches Shoppingcenter. In meiner Zeit bei Carestone, wo es um Pflegeimmobilien ging, mein Lieblingsprojekt war ein ganz nachhaltiges Pflegeheim, wo in mit Holzmodulbauweise und allen Nachhaltigkeitsthemen Zero Carbon wir gearbeitet haben. Und das Ostforum ist eben hier jetzt wirklich also mein Lieblingsthema. Warum ist das so? Zunächst mal mag ich Leipzig sehr, sehr gerne. Denn Leipzig, ich habe also auch schon zu meinen früheren Hochtiefzeiten da viel Zeit verbracht, aber Leipzig ist ja die Stadt in Deutschland, die über die letzten 20 Jahre das größte Bevölkerungswachstum hatte und die auch, so sind die Prognosen, diesen Spitzenplatz für die nächsten 20 Jahre behalten wird. Und nicht umsonst, denn da gibt es also eine sehr, ich sag mal, differenzierte und gesunde Wirtschaftsstruktur mit Automobil, Logistik, aber auch viel IT und Life Science, viele Studenten, viel kreative Szene. Also die Stadt hat einfach einen guten Vibe. Ja? Und das ist schön. So beim Ostforum ist genau dann natürlich auch die Architektur ein super Thema. Und der Architekt Homuth, den ich auch kennenlernen durfte, hat
Liebe
also...
Liebe Grüße an Peter Homuth an dieser Stelle. Liebe Grüße an Peter Homuth an dieser Stelle.
Hat also da wirklich eine tolle Konzeption hingelegt, was ja sozusagen mit diesen Farben und mit dieser aufgelösten Struktur ohne Ecken und Kanten wirklich angeblich was Besonderes ist, was dann aber natürlich im Endeffekt muss aber auch so ein Projekt in seinem Umfeld funktionieren. Und durch dieses Zusammenspiel, Leben, Arbeiten, Restaurants, Cafés, glaube ich, leisten wir auch einen ganz guten Beitrag für die Stadtentwicklung an dieser Stelle.
Genau, also da wir haben da ein Büroanteil. Es gibt jetzt schon einen eröffneten Aldi. Es gibt dann knapp 50 Wohnungen, richtig?
Genau.
Die werden ab Sommer vermietet.
Genau. Also wenn wir auf den Mix und den Nutzungsmix eingehen wollen, in der Tat, das Ganze hat also ein bisschen mehr als 18.000 Quadratmeter Nutzfläche. Davon sind so ein bisschen mehr als 12 für Büro gedacht. Davon haben wir bereits 8.000 Quadratmeter an Deloitte vermietet. Das war die mit Abstand größte Vermietungstransaktion in Leipzig im Jahr 2025. Und wir sind also gerade dabei, die verbleibenden Büroflächen anzubieten im Markt, wobei auch durchaus Möglichkeiten bestehen. Es sind also drei Gebäude. Im Gebäude A wird dann der Anker Deloitte sein. Das Gebäude B bietet noch alle Möglichkeiten, sei es für Büro, sind so gut 2000 Quadratmeter, auch mit einer tollen Dachterrasse, wo aber vielleicht auch denkbar ist, dass Micro-Living oder Senior-Living es für diese Nutzung attraktiv sein könnte. Da sind wir mit unterschiedlichen Interessenten im Gespräch. Möglichkeiten gibt es aber noch. So, und dann sind noch mal rund 50 Wohnungen und eben dann noch neben dem Aldi-Einzelhandel, wo ich bin übrigens auch begeisterter Aldi-Einkäufer.
Also ich auch.
Insofern finde ich diesen Mix eben sehr attraktiv. Werden wir auch noch Restaurants, Café, Bäcker dann dort haben, sodass dann wirklich ein lebendiges Quartier entsteht für die Menschen, die dort wohnen, die dort arbeiten und die dorthin kommen, um Zeit zu verbringen.
Ja, und die Dachterrasse ist wirklich spektakulär. Habe ich schon drauf gestanden. Also es ist wirklich ein super, super, super schöner Blick. So, jetzt machen wir hier mal einen ganz kurzen Break. Sie haben ja jetzt schon zwischendurch Ihre beruflichen Stationen so ein bisschen aufgezählt. Was muss man denn über Karl-Reinitz-Huber sonst noch so wissen?
Naja, gut, also wir sind hier ja in der professionellen Diskussion. Ja, ich bin 59 und bin seit mehr als 30 Jahren im Immobiliengeschäft tätig. Viele Jahre bei Hochtief, wo ich das Wohnungsentwicklungsgeschäft aus der Taufe gehoben und geführt habe. War dann ein paar Jahre auch für Hochtief in Australien. War dann im Shopping-Center-Business als Deutschlandchef von Unibail-Rodamco die letzten Jahre CEO von Carestone im Bereich Senior Living und Pflege. Und ich habe eigentlich, sagen wir mal, auf der einen Seite eine CFO-Vergangenheit. Ja, also ich war 20 Jahre lang CFO, wo eben auch Themen in Verbindung mit Kapitalmarkt und Controlling, also ich sag mal so eine Fakten- und zahlenbasierte Führung des Unternehmens gewisser Teil meiner DNA sind. Auf der anderen Seite habe ich aber auch 20 Jahre Projektentwicklung gemacht. Und das macht mir eben immer besonders viel Freude. Ich glaube, das hört man auch, wenn ich über das Ostforum spreche. Und seit 15 Jahren habe ich verschiedene CEO-Funktionen, wo es mir eigentlich immer darum geht, strategische Ziele zu erreichen mit einem Team, mit einem Umfeld von Leuten, mit denen die Zusammenarbeit Spaß macht. Und auf der anderen Seite aber auch sozusagen vor dem ganzen Weitblick nicht die Erfordernisse des täglichen Geschäfts zu vergessen und auch bei den Herausforderungen, die die ganze Organisation im täglichen Geschäft hat, zu helfen und dafür zu sorgen, dass man auch dort erfolgreich ist.
Ich sag's jetzt mal so ein bisschen flapsig. Die Adler Group hat ja nicht gerade das beste Image. Jetzt bekommen Sie als Mann, der so lange in der Branche ist, der bei so vielen großen Unternehmen gearbeitet hat, die Anfrage, gehe ich mal davon aus, CEO der Adler Group zu werden. Was hat Sie denn persönlich bewegt, den Job zu machen bei einem Unternehmen, was ja jetzt ja bessere Schlagzeilen durchaus hätte mal gebrauchen können?
Ja, also fand ich von Anfang an super. Ja, also ich bin ja zu einem Zeitpunkt in der 24 zu Adler gekommen, als gerade die Restrukturierung der Passivseite sozusagen der Schulden und die Neufassung gerade abgeschlossen war. Das heißt, es hat eine Umwandlung von Fremd in Eigenkapital gegeben und ein Herausschieben der Fälligkeiten bis Ende 28. Das heißt, das Unternehmen wurde finanziell solide aufgestellt. Auf der anderen Seite waren dann auch uneingeschränkte Testate für die Jahresabschlüsse 22 und 23 erreicht. Und ich bin eigentlich zum Zeitpunkt dahin gekommen, wo zumindest die Rahmenbedingungen für ein fast normales Unternehmen schon wieder da waren. Und was mich von Anfang an begeistert hat, ist das Team, die Zusammenarbeit mit dem Chairman, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Stefan Brentgen, und auch mit meinem CFO-Kollegen Thorsten Hasan, den übrigen Mitgliedern des Verwaltungsrates und hier des Führungsteams. Das ist eine super Zusammenarbeit vom ersten Tag. Und das motiviert mich immer wieder. Und was für mich auch wichtig ist, eine klare Agenda und Strategie zu haben, ja, die wir jetzt seit anderthalb Jahren umsetzen, nämlich, dass wir uns von den Developments trennen und uns voll auf unser Berliner Portfolio konzentrieren. Bestandswohnungen an anderen Standorten haben wir ja auch schon insbesondere 24 zum Jahreswechsel 25 verkauft. Insoweit gibt es also eine klare Agenda, die sich dann eben darauf richtet, das Berliner Portfolio optimal weiterzuentwickeln und finanzielle Stabilität hochzuhalten und aber auch große Transparenz und Verlässlichkeit auszustrahlen. Und ich glaube, das ist im Großen und Ganzen ganz gut gelungen.
Jetzt hätte ich mir gewünscht, dass wir einen Videocast haben, weil, ich sage das jetzt mal kurz, das kann ja keiner sehen, weil es ja ein Podcast ist, Sie haben jetzt die ganze Zeit sehr schön gelächelt, während Sie das gesagt haben. Ihre Begeisterung sozusagen ist zu sehen. Ganz kurz zum Portfolio, was Sie jetzt gerade haben. Sie haben vorhin gesagt, 17.500 Wohneinheiten in Berlin, richtig?
Ja.
Wenn ich das richtig gelesen habe, oder sagen Sie es vielleicht mal, Leerstandsquote ist wie hoch und wie ist gerade die durchschnittliche Miete bei Ihnen?
Genau, also 1,3%, also praktisch null Leerstand, und 8,60 Euro ist die Durchschnittsmiete. Das heißt, wir sind also im Bereich des bezahlbaren Wohnens unterwegs, wo ja auch die Instrumente der Mietpreisbremse durchaus wirken, was aber natürlich auch dazu führt, dass das Portfolio eben sehr stabile Cashflows, die sich mehr oder weniger ein bisschen oberhalb der Inflationsrate entwickeln, mit sich bringt.
Okay, wir sitzen in Berlin. Wir haben gerade gesagt, 17.500 Wohneinheiten. Wir müssen jetzt darüber reden, es nützt nichts. Die Vergesellschaftung ist im Raum. Sie haben in der Pressemitteilung zum Kundenversuchsspeicher, das Büroprojekt, über das wir gerade gesprochen haben, haben Sie Berlin als attraktiven Markt bezeichnet. Haben Sie da die Vergesellschaftung schon eingepreist?
Naja, also ich sag mal, dass Berlin durchaus eine diverse politische Landschaft hat.
Ja, das
ist ja nichts Neues. Und dass es auch also Stimmen sozusagen aus der ganz linken Ecke gibt, das ist auch nichts Neues. Ich glaube, das wissen alle, die in Berlin aktiv sind, seit langem. Aber es ist natürlich wichtig, gerade für Immobilienunternehmen, die langfristige Entscheidungen treffen müssen, dass man Planungssicherheit und stabile Rahmenbedingungen hat. Ich komme gleich noch ein bisschen dazu, warum. Aber es ist ja nun bei dem ganzen Vergesellschaftungsthema so, dass im September 25 die Initiative einen Gesetzentwurf vorgestellt hat. Danach ist ja konkret nichts mehr passiert. Also es läuft noch kein kein Prozess, um dieses Gesetz in Kraft zu setzen und so weiter. Aber
wir haben ja jetzt ein Vergesellschaftungsrahmengesetz.
Ich spreche über den Entwurf der Initiative. Ja. Ich glaube, das Vergesellschaftungsrahmengesetz vom Senat ist jetzt erstmal primär nicht schädlich, ja, sondern das zielt ja darauf, sozusagen eine Basis zu schaffen, wenn es jemals Vergesellschaftungen geben sollte, für die es dann auch triftige Gründe geben muss, dafür einen sinnvollen Rahmen zu schaffen. Und ich glaube, also da brauchen wir keine große Sorge.
Das ist ja eher ein juristisches Instrument.
Ja. Also genau. Und warum ist Planungssicherheit wichtig? Es ist ja so, dass wir sozusagen laufend langfristige Entscheidungen treffen. Wir beschäftigen uns gerade damit, mit einem Partner, die Heizungen des größten Teils unserer Wohnungen auf Wärmepumpen umzustellen und damit einen Zero-Carbon-Footprint zu erreichen. Das kostet viel Geld. Wir investieren viel Geld in die laufende Instandhaltung und Verbesserung der baulichen Zustände unserer Häuser. Wir sind gerade dabei, die IT-Landschaft bei unserer Management und Property Management und Facility Management unseres Portfolios auf eine neue Basis zu stellen. Da wird auf der einen Seite ganz viel getan, um die Situation für die Mieter noch besser zu machen mit KI, wo dann wirklich rund um die Uhr und schnell und unbegrenzter Kapazität sozusagen Möglichkeiten der Ansprache zur Verfügung stehen. Das gesamte ERP-System des Unternehmens wird umgestellt auf Reliant 10. Damit sind durchgängige Datenstrukturen und Verfügbarkeit aller Informationen und sozusagen Digitalisierung der Prozesse, die wiederum dazu führen, dass unsere Kollegen hier schneller und besser die Anforderungen der Mieter erfüllen können. All das tun wir gerade, weil wir davon überzeugt sind, dass hier eben langfristige Investitionen in das Portfolio und die Plattform sich lohnen. Ja, wenn man irgendwie jetzt Befürchtungen haben müsste, dass man kurzfristig enteignet wird, sind sicherlich die Stakeholder und alle, die Entscheidungen treffen über Investitionen, denken dann vielleicht anders darüber.
Die sind also nicht vorsichtig. Sie investieren trotzdem.
Ja, also wir nehmen die Dinge zwar ernst und beobachten das, aber ich sag mal, erste Stimmen, gerade von rechtlichen Beratern, sagen, große Teile dieses Gesetzentwurfs der Initiative sind verfassungswidrig, kann ich nicht beurteilen. Letzten Endes, so weit sind wir auch nicht, aber unsere Richtung und unsere Prämisse ist ganz klar, dass wir auch dauerhaft diese Plattform und dieses Portfolio in privatem Eigentum halten.
Mhm. Karl Reine, zum Schluss würde ich gerne von Ihnen noch einen kleinen Ausblick haben wollen. Ende 2026 steht die Adlergruppe wo?
Ja, ich habe ja nun jetzt viel darüber gesagt, was wir tun. Ja, und ich glaube, also auf der einen Seite werden wir natürlich weiter unsere Development-Projekte abverkaufen. Es gibt aktuell 4 Projekte, in denen wir schon mit den Interessenten in Exklusivität sind. 2 in Stuttgart, 1 in München und 1 in Düsseldorf und die hoffentlich in den nächsten Wochen. dann verkauft werden und dann bleiben eigentlich nur zwei Projekte übrig, nämlich der Steglitzer Kreisel, für den wir gerade am gestrigen Tage einen großen strukturierten Verkaufsprozess gemeinsam mit dem Maklerhaus Newmark gestartet haben und ein Projekt in Schönefeld in der Nähe vom Flughafen, wo wir aber noch Baurecht schaffen. Also das heißt, da entwickeln sich die Dinge gut und sagen wir mal, wenn wir am Ende dieses Jahres dort gute Fortschritte sehen, würde mich das freuen. Ansonsten, wie gesagt, investieren und engagieren wir uns für die Stärkung unserer Plattform und für Wertsteigerungen in unserem Berliner Wohnungsportfolio. Und wenn sozusagen insgesamt das Geschehen bei Adler ja als nicht besonders spektakulär, sondern vorhersehbar und sogar ein bisschen langweilig empfunden wird, dann haben wir genau das erreicht, was wir wollen. Ja.
Also zum Schluss ein Plädoyer für die Langweiligkeit. Sehr schön. Genau. Karl-Reinitz-Huber, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und die Insights. Bis
Vielen
ganz
Dank,
bald.
Frau Wagner.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.